Hallo und herzlich willkommen am Bühneneingang. Mein Name ist Fabian Burstern. Ich bin Kulturmanager und Autor. Und in diesem Podcast zeige ich euch den Kulturbetrieb von innen. So, wie er wirklich ist. Mein heutiger Gast ist der Jurist Oliver Scheiber. Als Vorsteher des Bezirksgerichts Meidling und Richter in Strafsachen kennt er die ganz alltägliche Wirkung von Paragraphen in allen nur erdenklichen Facetten. Vielleicht liegt es genau daran, dass seine Leidenschaft nicht nur der Juristerei, sondern insbesondere auch dem Engagement in Kultur und Zivilgesellschaft gilt. Oliver Scheiber ist unter anderem Vizepräsident des Kunstvereins Alte Schmiede, Vorstandsmitglied bei SOS Mitmensch und Mitinitiator des Antikorruptionsvolksbegehrens aus dem Jahr 2022. Zusammen tauchen wir tief ins tagespolitische Geschehen ein. Rechte Parteien und Populisten wie Trump und Orban, aber auch der Austausch des Kulturkuratoriums in der Steiermark werfen Fragen auf. Ist die Freiheit der Kunst in Gefahr? Wie können wir sie schützen? Und welche Rolle spielen Juristinnen, KünstlerInnen und die Zivilgesellschaft in diesem Kampf? Lieber Oliver, herzlich willkommen. Danke, dass du mit mir über all das sprichst.
Vielen Dank für die Einladung, Fabian.
Oliver, wir haben ein sehr politikinteressiertes Publikum, das wissen wir. Und deshalb muss ich mit was einsteigen, was tagesaktuell ist. Du warst im Gespräch als Justizminister. Wie ist das, wenn man kurzfristig so in den Fokus gerät für ein so hohes Amt? Ist das aufwühlend, stressig? Hat dich das weitgehend kalt gelassen?
Es ist auf jeden Fall aufwühlend. Wenn es dann ein bisschen gesickert ist, freut man sich auch, dass der Name überhaupt in Erwägung gezogen wird. Man spürt aber schon auch den Druck, den dann Politiker, wenn sie wirklich das Amt haben und Politikerinnen sicher auf sich ständig spüren.
Kurz gefragt, wärst du gern Minister geworden oder bist du froh, dass dieser Kelch an dir vorübergezogen ist?
Es ist eine Mischung. Es wäre sicher eine spannende Herausforderung gewesen. Ich glaube schon, dass ich es auch mit Lust gemacht hätte. Es ist aber in vielerlei Hinsicht auch ein Gefühl der Erleichterung, letztlich auch aus privaten Überlegungen in vielerlei Hinsicht.
Du bist ja, das ist eine Konsequenz, dass das so bleibt, du bist ja in sehr verantwortungsvoller Position am Bezirksgericht Meidling beruflich tätig. Kannst du mal erklären, für alle, die nicht im Instanzenweg so sattelfest sind, was ist das Bezirksgericht und wofür ist es eigentlich zuständig?
Es gibt ja ganz verschiedene Gerichtsformen vom Bezirksgericht eben über Landesgerichte, Verwaltungsgerichte, Bundesverwaltungsgericht, Verfassungsgerichtshof, Oberster Gerichtshof. Und ich glaube, dass die Tätigkeit an diesen verschiedenen Gerichten sehr, sehr unterschiedlich ist. Wenn man es ganz kurz macht, dann kann man wahrscheinlich sagen, dass Bezirksgerichte eine Form von richterlicher Basisarbeit sind. Das heißt, wir haben ganz viele Kontakte mit der Bevölkerung. Wir haben das, was man jetzt vielleicht ein bisschen negativ gefärbt auch Massenverfahren nennt. Und ich denke, dass die Arbeit der Justiz in der Praxis sehr viel anders ist, als sie über die Medien rüberkommt, weil die Medien einen starken Fokus auf dem Strafrecht haben. Das ist einmal die erste irreführende Beleuchtung des Strafrechts, ist nur ein ganz kleiner Teil der Justizarbeit. Es gibt viel mehr Familiensachen, Zivilrechtssachen, Handelssachen. Das Strafrecht ist halt medial interessant, seit Jahrhunderten für die breite Bevölkerung interessant. Aber was machen die Bezirksgerichte tatsächlich? Wir sind ungefähr zu einem Drittel befasst mit Familiensachen. Das sind Scheidungen, sind Streitigkeiten um die Obsorge oder um das Besuchsrecht, Kontaktrecht heißt es jetzt seit kurzem, zu Kindern. Auch die Betreuung von erkrankten Menschen, das heißt die gerichtliche Kontrolle von demenzkranken Personen oder psychisch erkrankten Personen. Dann gibt es einen großen Bereich, den wir Zivilrecht nennen. Das sind Streitigkeiten zwischen Versicherungen nach Verkehrsunfällen. Das sind nicht bezahlte Schulden, bestellte Waren, die nicht bezahlt wurden, nicht bezahlte Stromrechnungen, macht auch einiges aus.
Mietrecht auch, oder?
Sehr viel Mietrecht in Wien, in den Städten vor allem, um den Mietzins, um Erhaltungsarbeiten, um Räumungsklagen. Dann gibt es noch die Exekutionsabteilungen und das, da geht es um die Vollstreckung der Urteile, wenn die Schuld aus dem Urteil nicht bezahlt wird. Und dann gibt es noch Bereiche, die mehr Servicecharakter haben, wie zum Beispiel das Grundbuch, die einfach eine Infrastrukturleistung der Gerichte sind.
Du bist ja dort Vorsteher. Verhandelst du noch selber? Bist du wirklich im Gerichtssaal auch?
Ich habe etwa zur Hälfte Verwaltungstätigkeiten für die Leitung des Gerichts und zur Hälfte Rechtsprechung in Strafsachen. Ich habe früher auch Zivilsachen gemacht und für mich waren aber die Strafsachen immer spannender.
Was kommt da bei so einem Bezirksgericht an Strafsachen?
Es sind relativ, also das Strafrecht ist an sich ein überschaubarer kleiner Bereich und auch in diesem kleinen Bereich beherrschen ein paar wenige Bestimmungen und Delikte eigentlich das Geschehen. Das heißt, wir haben sehr viele Ladendiebstähle bei den Bezirksgerichten, die verhandelt werden, dann auch eine nicht unerhebliche Zahl an Körperverletzungen und der Rest sind Suchtmitteldelikte. Das teilt sich so je zu einem Drittel auf ungefähr. Und andere Dinge sind fast vernachlässigbar. Es gibt dann noch so Sachen wie Entziehung von Energie, wenn Leute die Stromleitung anzapfen im Wohnhaus, aber das ist relativ selten.
Ich frage das aus einem guten Grund und auch ganz bewusst in einem Kulturpodcast. Mir ist völlig klar und ich weiß das auch aus Erzählungen von anderen Menschen aus dem juristischen Milieu, dass man am Bezirksgericht wirklich mitbekommt, was da draußen im Alltag passiert, was da Konflikte daraus hervorgehen und was das eigentlich alles mit Gesellschaftspolitik zu tun hat. Kannst du aus dieser Berufserfahrung heraus irgendwie ein bisschen einordnen, welche Rolle spielt da eigentlich Kunst und Kultur?
Wahrscheinlich ist es ein bisschen schwer einschätzbar, weil die Kunst kaum Thema ist, weil ganz andere Probleme im Vordergrund oder Bereiche im Vordergrund stehen. Man wird dann schon hin und wieder überrascht, auch wenn einmal ein Gespräch am Rande auf die Kultur kommt, wie aktiv viele Leute sind, mit denen man vorher zu ganz anderen Bereichen gesprochen hat. Aber ganz grundsätzlich ist Kunst und Kultur bei einem Bezirksgericht natürlich wenig Thema. Das, was ich, seit ich die Leitung im Gericht habe, versucht habe, ist, das Gebäude an sich zu öffnen und Kunst und Kultur ins Gericht zu holen. Aus verschiedenen Überlegungen, die Hauptüberlegung ist, dass es ein öffentlicher Raum ist. Die Republik zahlt Miete oder hat das Haus gekauft und ich finde, die Fläche soll gut genutzt werden und sie ist meiner Ansicht nach mit Kunst und Kultur bei Ausstellungen auch während der Amtsstunden, aber bei anderen Lesungen oder Diskussionen auch außerhalb der Amtsstunden gut genutzt damit.
Was siehst du da für einen konkreten Mehrwert?
Ich glaube, dass der Mehrwert von Kunst in öffentlichen Gebäuden vor allem darin liegt, dass Menschen, die sonst vielleicht wenig mit Kunst und Kultur, also mit bildender Kunst zum Beispiel, in Berührung kommen, während der Wartezeit am Gericht zum Beispiel oder beim Durchgehen durch lange Gänge, die Kunst sehen und damit in vielen Fällen doch viel anfangen können, es anschauen, drüber nachdenken, die sonst weder Zeit noch Information hätten, vielleicht aktiv zur Kunst hinzugehen.
Ich weiß ja, dass du sehr kunst- und kulturaffin bist und das ist ja auch der Grund, warum ich dich hierher eingeladen habe. Ich möchte mit dir schon auch ein bisschen schwerpunktmäßig über die berühmte Freiheit der Kunst sprechen. Wir hatten dazu schon mal eine Folge. Ich würde aber gerne trotzdem noch einmal klären und noch einmal klar auf den Tisch legen, wie ist dieses Thema der Kunstfreiheit in Österreich rechtlich verankert eigentlich?
Die Kunstfreiheit ist rechtlich an sich auf der höchsten Ebene verankert, weil sie im Verfassungsrecht niedergelegt ist. Sie lässt sich auch aus internationalen Abkommen, aus der Europäischen Menschenrechtskonvention ableiten. Das heißt, rechtlich ist das Fundament ganz fix und gut und auch nicht verbesserungswürdig, denke ich. Die Schwierigkeiten kommen dann in der Umsetzung beziehungsweise in der Durchsetzung. Aber es ist die Freiheit der Kunst, denke ich, ein doppeltes Recht. Es ist das Recht der Künstlerinnen und Künstler, ihre Kunst unbeeinflusst, frei, unabhängig auszuüben. Es ist aber auch ein Recht der Bevölkerung auf diese unbeeinflusste, unabhängige Kunst.
Das ist ein interessanter Punkt, den man selten hört. Wir haben oft eine künstlerzentrierte Betrachtung der Kunstfreiheit, also dass der Künstler frei zu sein hat, dass aber auch die restliche Bevölkerung ein basales Recht darauf hat, ist genauso Bestandteil davon, ne?
Das würde ich ganz eindeutig so sehen und ich denke, das hat ja auch eine demokratiepolitisch wichtige Rolle.
Wenn wir ganz nüchtern mal und jenseits aller Emotionen und aller humanistischen Überzeugungen, die wir rund um das Thema haben, wenn wir uns das anschauen, worin bestehen auf der faktischen Ebene strukturelle Gefahren, die dieses Freiheitsrecht bedrohen? Wie kann ich technisch dagegen vorgehen?
Ich glaube, man kann sich's wahrscheinlich an verschiedenen Ländern, wo die Kunst bedrängt wird, recht gut anschauen. Es gibt die verschiedensten Formen und es sind natürlich die subtileren Formen der Einmischung oder der Drangsalierung der Kunst ganz besonders schwer zu bekämpfen. Fangen wir vielleicht mit den wildesten Eingriffen an, wenn ein Theaterstück jetzt kurzfristig abgesetzt wird von einem Stadtrat oder irgendein Fantasiebeispiel, ja, die Stadt hat ein Theater und der Stadtrat sagt kurzfristig, das wird heute nicht aufgeführt und so. Da tue ich mir mit der Bekämpfung am leichtesten, da gehe ich vielleicht zu Gericht und am Ende zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und werde dort dann wahrscheinlich Recht bekommen, dass ein Eingriff in die Freiheit der Kunst vorliegt. Viel schwieriger sind die Situationen, wo Fördermittel, die die öffentlichen Stellen doch relativ frei vergeben können, auf bestimmte Kunstfelder gelenkt werden oder auf bestimmte Künstlerinnen und Künstler und von anderen abgezogen werden. Oder, was natürlich auch eine subtile Form der Beeinflussung ist, wo Fachbeiräte schon mit der Intention besetzt werden, gewissen Bereichen oder bestimmten Personen die Förderungen zukommen zu lassen und anderen sie nicht zukommen zu lassen. Da wird die Rechtsdurchsetzung sehr schwierig bis aussichtslos sein in vielen Fällen.
Gehen wir das strukturell und ganz, ganz Punkt für Punkt durch. Du hast den schwersten Einschnitt genannt. Das ist, wenn jemand, der auf irgendeine Art und Weise Macht ausüben kann, die dafür nutzt, dass etwas von der Bühne abgezogen wird, was schon geplant gewesen wäre. Ne?
Genau, oder wenn man an die Pussy Riot-Bestrafungen in Russland denkt. Das sind massive Eingriffe, die Verletzungen der Kunstfreiheit bedeuten.
Das heißt, noch dramatischer nicht nur eben, dass das verboten wird, sondern dass die, die es hätten tun wollen oder getan haben, auch noch mit Gefängnis und Schlimmerem bedroht werden. Ne?
Ja.
Du sagst, ich kann dann zum Europäischen Gerichtshof. Was gibt's da für Sanktionsmöglichkeiten?
Das ist im Wesentlichen beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte die Feststellung, dass eine Rechtsverletzung stattgefunden hat. Das kommt natürlich spät, weil das kommt in der Regel Jahre später und es gibt dann in manchen Fällen auch Schadenersatzzusprüche.
Aber das hat keine aufschiebende Wirkung, wie wir jetzt sehr prominent seit dem Urteil Grasser alle wissen, ne?
Genau, das hat keine aufschiebende Wirkung. Es gibt Eilverfügungen, die der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte bisher vor allem im Bereich Asylrecht und Abschiebung eingesetzt hat, um Menschen vor der Abschiebung zu bewahren.
Das heißt, der Gerichtshof wird jetzt nicht eine Eilverfügung machen, höchstwahrscheinlich, um ein Theaterstück doch noch auf die Bühne zu bringen.
Nein, das wird nicht passieren.
Was habe ich noch für Möglichkeiten, wenn ich Opfer von so einem Rechtsbruch wäre, jetzt mal vorausgesetzt, ich bin in einem demokratisch gefestigten Land, wie es Österreich ja doch ist.
Es gibt schon Streitigkeiten, die ausgetragen werden, das sind meistens die Beschlagnahmen. Das heißt, Bücher werden beschlagnahmt, da bin ich dann quasi in der Rolle, dass ich mich dagegen zur Wehr setze als Künstlerin oder Künstler. Es hat beim Thomas Bernhardt, das war glaube ich Holzfällen, da hat es diese Beschlagnahme gegeben. Das sind die Dinge, die in der Praxis vorkommen. Das ist eine zivilrechtliche Streitigkeit. Jemand lässt ein Kunstwerk beschlagnahmen, weil er meint, er wird dadurch bloßgestellt oder beleidigt und als Künstlerin, Künstler setze ich mich dagegen zur Wehr. Das wird auch innerhalb von Tagen entschieden. Ich habe jetzt keine Fälle außer dem Holzfällen im Kopf, aber sowas kommt hin und wieder vor und ist auch in ein paar Tagen in der Regel dann ausgestritten.
Mhm. Und welches Gericht ist dann dafür zuständig?
Gute Frage. Es sind die Zivilgerichte in der Regel, entweder wo sich das abspielt oder wo der belangte Künstler, Künstlerin wohnt.
Ah ja, aber das heißt, das kommt nicht zu dir ins Bezirksgericht?
Das kommt nicht zu uns, nein. Ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass wir jemals sowas gehabt hätten.
Na, auch spannend, oder? Wär mal ein neues Betätigungsfeld für dich neben dem Strafrecht.
Ja, ja.
Kommt aber Gott sei Dank nicht so häufig vor, dass jetzt Kunstwerke oder künstlerische Werke hier in Österreich zumindest beschlagnahmt werden, es sei denn, und da bin ich jetzt bei einem anderen Punkt, wir haben dieses Thema schon auch, sage ich mal, bei bestimmten rechtsextremistischen Publikationen zum Beispiel, wo es sehr wohl immer wieder die Diskussion gibt, ist das von einer Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit etc. gedeckt? Oder eben nicht, ist das Volksverhetzung und so weiter und so fort. Wie würdest du dieses Spannungsfeld beschreiben?
Also es hat den Fall Aula gegeben zum Beispiel vor ein paar Jahren. Das war ein Artikel in der rechtsextremen Zeitschrift Aula, der dann zu Straf- und Zivilverfahren geführt hat. Das war eine ganz rechtlich interessante Geschichte, weil damals... Da ist es drum gegangen, dass in der Zeitschrift davon die Rede war, bei der Befreiung der Konzentrationslager wurden viele Menschen freigelassen und die wären eine Landplage für die Bevölkerung gewesen, diese freigelassenen Menschen. Und gegen diese Denunzierung haben sich einige Holocaust-Überlebende gewehrt und haben zivil- und strafrechtliche Schritte ergriffen. Sie haben in Österreich die Zivilprozesse alle gewonnen, das heißt die Zeitschrift ist untersagt worden, das noch einmal zu bringen, diesen Vorwurf. Und strafrechtlich hat die Staatsanwaltschaft Graz damals das Wording der rechtsextremen Zeitschrift in einer strafrechtlichen Einstellungsbegründung übernommen. Also ich glaube, man konnte die Rechtsansicht vertreten, dass das kein strafbarer Tatbestand war in der Zeitschrift, aber aufrüttelnd und erschütternd war natürlich die Verwendung der rechtsextremen Terminologie in der Einstellungsbegründung. Und der Fall ist dann zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gekommen und der hat sehr schnell entschieden, was total spannend war, weil er darauf eingegangen ist, dass die Holocaust-Überlebenden schon sehr alt waren. Und hat den Leuten quasi eine schnelle Entscheidung geliefert und festgestellt, dass Österreich durch diese Einstellungsbegründung die Menschenrechte verletzt hätte. Rechtlich sehr spannend und an sich ein großer Fortschritt in der Rechtsprechung. Ansonsten ist es so, dass die Meinungsfreiheit schon einen hohen Stellenwert hat. Das heißt, man darf sehr viel sagen. Bei den rechtsextremen Meinungen geht es dann meistens darum, ob sie entweder das Verbotsgesetz verletzen oder dem Verbotsgesetz unterliegen. Das ist mehr oder weniger dann, wenn Hardcore-NS-Sprache oder Bilder verwendet werden. Oder ob, wie du gesagt hast, ob ein Verhetzungstatbestand vorliegt, der scheint mir in Österreich eher eng ausgelegt wird. Also das wird nicht sehr oft befürwortet. Bei der Verhetzung geht es immer darum, dass eine nach bestimmten Merkmalen bestimmte Gruppe pauschal beleidigt und herabgesetzt wird.
Würdest du sagen, damit ich als Rechtsleihe besser verstehe, sind die Kunst und die Meinungsfreiheit, sind das verwandte Rechtsmaterien oder sind das zwei völlig unterschiedliche Dinge?
Mir scheint, dass es eng verwandt ist. Also ich würde die Informationsfreiheit, Meinungsfreiheit irgendwie als den bisschen größeren Begriff sehen, in dem die Kunstfreiheit ein wichtiger Bestandteil ist. Aber das kann man verschieden jetzt einordnen, aber verwandt ist es in einem hohen Ausmaß, würde ich sagen.
Jetzt sagt man ja zumindest von der Meinungsfreiheit, aber auch von der Kunstfreiheit bzw. der Informationsfreiheit, dass das so Eckpfeiler einer liberalen Demokratie sind, wenn die gut funktionieren. Gibt es dann noch andere Gesetzesmaterien, die man in diesen Kanon aufnehmen muss, dass man sagt, das ist das Set, auf dem eine liberale Demokratie aufsetzt?
Also ich glaube, wenn man sich anschaut, was autoritäre Regime als erstes bekämpfen, dann wird man immer darauf stoßen, dass sie zuerst Medien, Justiz, und Kunst angreifen. Das sind wahrscheinlich die drei Bereiche, die angegriffen werden und die damit für die liberale Demokratie auch eine Schlüsselrolle spielen. Natürlich gibt es ganz, ganz viele Punkte, die wichtig sind für die liberale Demokratie. Man kann den Standard vielleicht auch am Minderheitenschutz gut messen, immer wie sehr sind schwache Personengruppen geschützt. Vor 20 oder 30 Jahren hätte man wahrscheinlich auch noch gesagt, man schaut sich den Strafvollzug an. Das ist eine besonders stigmatisierte, schwache Gruppe und wie gut ist die geschützt? Und je höher das Schutzniveau, umso höher das allgemeine Demokratieniveau. Mir scheint, das funktioniert alles nicht mehr so gut wie früher, weil wir in vielen Bereichen Rückschritte erlebt haben, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Indikatoren für die Demokratiequalität insgesamt sind.
Was meinst du damit konkret?
Ich glaube, dass wir in vielen Bereichen Sensibilitäten verloren haben. Die Entwicklung ist insgesamt sehr widersprüchlich. Ich glaube, das, was man mal als Ausgangsposition sehen muss, ist, dass die Zahl der Demokratien abnimmt. Das heißt, vor 25 Jahren hat eine deutliche Mehrheit der Weltbevölkerung in demokratischen Staaten gelebt. Und heute ist es umgekehrt und jedes Jahr, es gibt doch so Rankings, wo man die Demokratiequalität feststellt oder wo man sagt, okay, das ist jetzt keine Demokratie mehr, das ist ein autoritärer Staat. Und jedes Jahr wechseln ein paar Länder der Welt von der Demokratie in autoritäre Staaten und umgekehrt kaum. Das heißt, die Zahl der Demokratien nimmt laufend ab.
Das ist aber eine interessante Information, die mir nicht bewusst war. Das heißt, wir erleben in einem insgesamten Balance-Check, dass mehr Demokratien kippen als entstehen.
Genau, und das geht relativ schnell. Also wir haben eine Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg von 1945 bis zur Jahrtausendwende ungefähr mit ständiger Zunahme demokratischer Staaten und dann hat sich der Trend irgendwann umgekehrt.
Aha, und wenn man das beobachtet, sind das Staaten, die uns nahe sind, geografisch meine ich, werden die da mitgezählt oder sind das Regionen, die wir nicht auf unserer Nachrichtenlandkarte haben und die halt einfach politisch instabil sind?
Nein, es sind durchaus nahestehende Staaten. Es gibt dann natürlich immer einen Graubereich und man konnte bei Ungarn und Polen lang diskutieren, man kann jetzt bei der Slowakei diskutieren. Bei Ungarn muss man ganz zweifellos sagen, dass die Demokratiequalität sehr schwach ausgeprägt ist mittlerweile. Das, was man dabei sieht, ist, dass die autoritären Regime geschickter geworden sind, dass es schwieriger ist, autoritäre Regime zu bekämpfen. Das heißt, wir haben viele Länder, in denen zwar formell Wahlen stattfinden, die Wahlen aber wenig Aussagekraft haben, weil entweder die Wahlkämpfe manipuliert sind oder oppositionelle Gruppen gar nicht zur Wahl zugelassen werden. Oder die Medienlandschaft so in Regierungshand ist, dass oppositionelle Gruppen kaum mehr Chancen auf einen Wahlgewinn haben.
Und würdest du sagen, dass dort, wo du einen Blick drauf hast, wo diese Demokratien gekippt sind, dass da genau diese Politikfelder attackiert wurden? Also, ich fasse zusammen, Medienpolitik, Kunst- und Kulturpolitik, Justizpolitik und im weitesten Sinne Minderheitenpolitik.
Ich glaube, man kann das sehr schön beobachten und man sieht auch, wie es in verschiedenen Ländern unterschiedlich verläuft. Wir sehen in der Türkei, dass das Justizsystem schon sehr stark dem Präsidenten unterworfen ist. Das heißt, wir haben keine Gewaltenteilung, wo die Gerichte unabhängig von der Regierung sind, sondern es passiert in der Justiz ganz offenkundig im Wesentlichen das, was sich der Präsident gerade wünscht. In Ungarn ist es weitgehend ähnlich. In Polen hat es einen sehr langen Kampf gegeben, da wollte die Regierung das Verfassungsgericht personell umgestalten nach ihren Wünschen. Da hat es, finde ich, einen ganz erstaunlichen Widerstand der Juristinnen und Juristen gegeben. Das ist ja nicht immer so, es ist nicht die widerständigste Personen- und Berufsgruppe an sich, aber das war sehr beachtlich. Und dann gibt es Länder wie Italien, wo es an sich schon sehr lange Versuche gibt, die Justiz zum Beispiel zu unterwerfen. Das hat bei Berlusconi begonnen, dem das nicht gelungen ist. Und man sieht jetzt wieder, also ich würde sagen, Meloni ist eine der sehr der geschicktesten, weltweit geschicktesten Politikern mit einem an sich autoritären Konzept vor Augen. Das sieht man in verschiedensten Politikfeldern. Sie respektiert bisher aber noch sehr die Entscheidungen der Justiz. Sieht man sehr schön bei diesem Asylzentrum, das Meloni in Albanien eingerichtet hat. Es werden immer wieder Asylwerber, Werberinnen hingebracht. Gerichte entscheiden, das ist unzulässig. Dann werden sie mit dem Schiff wieder nach Italien zurückgeführt. Neuer Beschluss, sie hinzuführen. Und das ist ein paar Mal schon hin und her gegangen. Also da sieht man, dass irgendwie so ein offener Kampf quasi um die Unabhängigkeit der Justiz gerade stattfindet.
Wobei Italien ja auch ein gutes Beispiel ist, um zu beobachten, wie sich das auf Kunst und Kultur auswirkt. Da gibt es ja ein sehr nationalistisches Bestellungskonzept, was das Führungspersonal betrifft. In der Slowakei ist es ja auch dramatisch gekippt. Also da sind ja unmittelbar Kunst- und Kultureinrichtungen von Restriktionen betroffen. Ich frage es jetzt einmal gerade heraus. Wir haben hier in Österreich eine politische Kraft, die durchaus mit diesen autoritären Konzepten kokettiert, mindestens kokettiert, sie an der einen oder anderen Stelle diese Konzepte auch umsetzen, wenn sie an der Macht sind. Haben wir irgendwo eine offene Flanke, wo wir Gefahr laufen, dass diese Säulen, die wir jetzt hier definiert haben, dass die untergraben werden?
Ich glaube, dass man das schon bejahen muss, dass wir viele offene Flanken haben. Vielleicht hätte ich es vor 5 Jahren noch ein bisschen anders bejaht, aber es hat immer geheißen, die USA haben so ein ausgeklügeltes System an Checks and Balances. Die haben in den 1930er Jahren den sehr verbreiteten Faschismus nicht mitgemacht und jetzt sehen wir, wie da innerhalb von Tagen so viel einbricht. Das heißt, ich glaube, weltweit kann sich kein Land mehr sicher fühlen. Es ist extrem labil geworden und man kann auch sehr schwer einschätzen, wie stark der Widerstand einzelner Berufsgruppen, der Bevölkerung insgesamt ist. Und was sich ganz stark verändert hat in letzter Zeit, denke ich, ist, dass sich Mächtige von auch breitflächigem Widerstand nicht mehr einschüchtern lassen. Es war doch auch bei autoritär angehauchten Politikerinnen und Politikern vor 30, 40, 50 Jahren doch so, dass die im Regelfall nach 1, 2 Massendemonstrationen zurückgetreten sind. Und mittlerweile ist es eigentlich umgekehrt, dass Regierungen jahrelang zuschauen, wie ein großer Teil der Bevölkerung demonstriert und nicht weichen. Das sieht man in Israel, das sieht man in der Slowakei, in der Türkei. Das heißt, das Bild hat sich total verändert und ich glaube, da zu sagen, gegen Einschnitte in die Demokratie, da wird man sicher dagegen halten können, da wäre ich mir nicht so sicher.
Wobei wir dabei ja noch ein Zusatzphänomen beobachten. Sowohl, du hast ja diese Politikfelder benannt, wo es eine besondere Vulnerabilität bzw. eine besondere auch Affinität natürlich gleichzeitig gibt es zur Demokratie. Und innerhalb dieser Felder wird die Kunst und Kultur kaum beackert. Also das spielt auch in Wahlkämpfen so gut wie keine Rolle. Oder anders, der ORF war ein Riesenwahlkampfthema. Auch die Frage tatsächlich, wo wir am Anfang begonnen haben, wer wird Justizminister, wer wird Justizministerin? Das war eine ganz wichtige Frage, weil man daran auch ein bisschen abgelesen hat, wen würde Van der Bellen angeloben, zu wem hat er Vertrauen? Dort sieht er ja eine besondere Schlüsselposition. Bei Kunst und Kultur war das relativ unauffällig und man sieht auch im Umkehrschluss bei den Protesten, für eine unabhängige Justiz gibt es Massenproteste. Wenn Zeitungsredaktionen gestürmt werden, da gibt es Riesenproteste. Bei Kunst- und Kultureinschnitten ist es immer ein bisschen zurückhaltender. Was macht denn da die Kunst und Kultur falsch, dass sie nicht in diese Mobilisierung reinkommt?
Ich traue mich das überhaupt nicht zu beurteilen. Ich habe auch den Eindruck, dass das Thema an Bedeutung verloren hat, dass vielleicht die Kraft der Szene oder der Kunst insgesamt an Kraft verloren hat. Ich glaube schon, dass es mit der Kommerzialisierung zum Teil zusammenhängt. Also das, was ich in zivilgesellschaftlichen Initiativen immer erfahre, ist, dass es viel schwieriger ist als früher, Sportlerinnen, Sportler, Künstlerinnen und Künstler für Kampagnen zum Beispiel oder zivilgesellschaftliche Kampagnen zu gewinnen, weil oft schon in den Verträgen enthalten ist, dass sich Künstlerinnen, Künstler, Sportlerinnen und Sportler nicht politisch positionieren sollen.
Tatsächlich.
Also das hört man immer wieder. Das heißt, das sind dann einfach letztlich, glaube ich, ein existenzieller Druck, dass sich Leute verpflichtet haben, halt nicht politisch jetzt im weiteren Sinne aufzutreten. Ich glaube auch, dass es insgesamt in der Gesellschaft schon eine Sehnsucht kollektiv und auch oft dadurch individuell gibt, nicht anzuecken. Und das macht natürlich jede Form von politischen Kämpfen schwierig.
Kannst du das nachvollziehen? Ich meine, das Anecken, das Zwischenmenschliche ist ja dann, das Zwischenmenschliche ist ja dein Tagesgeschäft, ja. Sind wir einfach nicht mehr konfliktfähig?
Ich glaube, es ist schwieriger geworden. Also ich glaube, wir haben zwar den Eindruck oft, dass wir alle wahnsinnig individuell sind, aber man sieht es ja an der Handy- und Selfie-Kultur, dass wir uns allen sich im Verhalten extrem angeglichen haben. Und dass es dadurch schon im Großen und Ganzen oberflächlicher geworden ist.
Du hast ja nicht nur den einen Hut auf. Du bist ja jetzt nicht nur ein Jurist, ich habe das ja eingangs schon erwähnt, sondern du bist ja eben in diesen Kulturinitiativen engagiert. Du bist in der Alten Schmiede, die sich vorwiegend mit Literatur befasst, engagiert. Du bist bei SOS Mitmensch engagiert und es gibt noch einige andere Initiativen, wo du im positiven Sinne deine Finger im Spiel hast. Was können die denn ganz realistisch noch bewirken in dieser Gemengelage?
Ein Problem bei der Kunst und auch bei der Freiheit der Kunst und jetzt bei deiner Frage jetzt, finde ich, ist die schwierige Messbarkeit bei allem. Ja, das macht es natürlich, bei anderen Rechten ist es viel einfacher, da ist entweder schwarz oder weiß, das geht oder nicht. Bei der Kunst ist natürlich alles sehr von unterschiedlichen Maßstäben und schwer messbar und auch bei der Wirkung der Kunst. Man neigt, also in meinem Lebensalter, wenn ich zurückdenke, da verklärt man vielleicht ein bisschen die Peimann-Zeit zum Beispiel, weil man den Eindruck gehabt hat, das Burgtheater und die Diskussionen ums Burgtheater bestimmen das Land ganz wesentlich mit. Den Eindruck hat man jetzt weniger, wobei ich glaube, wenn man sich zum Beispiel die Wiener Prozesse anschaut, die Festwochen letztes Jahr geboten haben, da ist es gelungen, gesellschaftliche aktuelle Fragen wie die Diskussionen um die Corona-Maßnahmen recht gut aufzubereiten. Und da gibt es viele Beispiele, glaube ich, wo das der Kunst schon noch gelingt, brisante gesellschaftliche Themen gut aufzugreifen. Die Frage ist dann immer, wie groß die Breite ist, wie viele Menschen das erreicht, wie viele Menschen es zum Umdenken bringt. Aber also ich glaube nicht, dass die Kraft der Kunst und Kultur jetzt ganz weg ist. Es ist vielleicht schwieriger geworden, für alle Dinge abseits von Mainstream gehört zu werden. Das ist vielleicht noch schwieriger, als es vor 20 Jahren gewesen sein mag.
Du warst ja auch Teil der Wiener Prozesse, oder?
Nicht wirklich. Also ich war am Rande des Teams, würde ich sagen, und konnte dadurch ein bisschen beratend, aber
so, also nicht mitgewirkt. Du hast die Inszenierung beraten, ne? Genau. Ja. Ich war nämlich einmal
Auskunftsperson.
Als Auskunftsperson oder als Zeuge, ich weiß nicht, wie das geheißen hat, war ich geladen. Und im Rahmen dessen habe ich mich irrsinnig viel über das Format natürlich mit Leuten ausgetauscht. Und da war ein Kritikpunkt, dass Kultur da in gewisser Weise so ein wertvolles Instrument wie die Justiz bzw. die Gerichtsbarkeit verballhornt zu einer Inszenierung macht und dabei geht's ja, soll es ja den Anspruch maximaler Gerechtigkeit verkörpern. Siehst du diese Gefahr auch oder findest du da den Vermittlungsaspekt viel, viel wichtiger?
Nein, die Gefahr sehe ich eigentlich gar nicht und glaube auch nicht, dass es sehr real ist, weil in der Wiener Inszenierung von Milo Rau und auch in vorangehenden ja hochrangige Juristinnen und Juristen mitgewirkt haben. Das ist gelungen bei den Prozessen zu Afrika, wo glaube ich, sogar Höchstrichter echte mitgewirkt haben. Und in der Schweiz war es so ähnlich bei den Zürcher Prozessen und auch in Wien waren prominente Juristinnen und Juristen dabei. Ich glaube, dass das Aufgreifen von Justiz im Theater naheliegend ist, weil einfach die Gerichtsverhandlung an sich ein theatralisches Setting ist. Das sieht man jetzt an den Talaren der Richterinnen und Richter, an der Anordnung im Gerichtssaal, auch an den Abläufen. Das sind ja an sich verwandte Settings.
Genau, die Kirche, das Gericht, das Theater, das ist alles eine Schule in Wahrheit, ne?
Genau, und die Gerechtigkeit ist überall der Anspruch und überall kann man sie hinterfragen. Also ich glaube nicht, dass da eine Institution groß im Vorteil ist.
Ich möchte mit dir gerne ein bisschen ein Planspiel durchgehen. Es ist ja so, dass sich IT-Spezialisten in Unternehmen sich schützen, indem sie Hacker engagieren. Also sie tun quasi ihre Antagonisten sich schnappen, um einfach die Schwachstellen ganz brutal vor Augen geführt zu bekommen. Jetzt bist du ein Insider des Justizsystems. Kannst du uns im Sinne jetzt einer positiven Perspektive ganz konkrete Schwachstellen aufzeigen, wo wir einfach instabile, unter Umständen Gesetzeslagen haben, die es zu reparieren gilt, um so große Freiheitsrechte besser zu schützen?
Das hat wieder ganz viele Bereiche und Ebenen. Um die Demokratie abzusichern, denke ich, gilt es in erster Linie, diese Bereiche zu schützen, von denen wir vorher gesprochen haben, die in der Regel als erste angegriffen werden. Das heißt, ich muss schauen, habe ich einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Der ist für die Demokratie einfach wichtig. Nicht umsonst hat ihn Fico in der Slowakei als erstes abgeschafft. Ich muss schauen, dass ich eine möglichst breite, unabhängige, freie Medienlandschaft habe. Ich muss Rahmenbedingungen schaffen, dass Qualitätsjournalismus gefördert wird und unbeeinflusst arbeiten kann. Ich muss die Justiz absichern. Für Österreich bedeutet das im Besonderen, ich muss sicherstellen, dass die Staatsanwaltschaften frei ermitteln können, gegen alle nach dem gleichen Maßstab, genügend Ressourcen haben. Ich muss die Kunstfreiheit noch weiter absichern, wobei das eben, wie gesagt, sehr schwierig ist. Da muss ich mal überlegen, wie sehr ich jetzt Definitionskriterien finde für Beiräte. Ich glaube, es wird bei der Kunstfreiheit darum gehen, eine Breite abzubilden. Also es ist wahrscheinlich immer der falsche Weg, wenn man da jetzt bestimmte Ausrichtungen, das wird nie gut gelingen. Man muss in Wirklichkeit eine ausreichende Förderung und Entfaltungsmöglichkeit für die Breite sicherstellen. Und dann gibt's noch, weil das jetzt angesprochen war, mit den Hackern natürlich Bereiche wie die Strafjustiz, wo man sagen muss, wir müssen auch Korruptionsbekämpfung sicherstellen, und da tut sich der Staat immer schwer, weil er durch die Menschenrechte einfach zu Mitteln nicht greifen kann, auf die Kriminelle schon greifen können. Und da haben wir jetzt doch, finde ich, die aktuell ganz, ganz spannende Diskussion auch über die Verurteilung von Le Pen in Frankreich, wo zu meiner Überraschung schon sehr viele sagen, man sollte sie eigentlich nicht so streng bestrafen, sondern das Ganze muss an der Wahlurne geklärt werden, was schon ein ziemlicher Meinungsumschwung in der öffentlichen, oder ist es zumindest die mediale Meinung zum Teil, bedeutet, weil man damit eigentlich die Gleichheit der Bürger aufgibt. Also wenn irgendwer wo raubt und stiehlt, dann wird er einfach bestraft, egal was er beruflich macht oder sonst vorgehabt hat. Und dass man dann bei einer Politikerin auf die Idee kommt und sagt, nicht so streng strafen, das sollen die Wähler, Wählerinnen an der Wahlurne entscheiden, finde ich, ist ein relativ neuer und demokratiepolitisch kein guter Zugang, glaube ich.
Ich meine, ein ähnliches Problem in einer anderen Skalierung haben wir schon auch in der Kulturlandschaft im Übrigen. Wir hatten das in diesem Podcast schon häufiger, nämlich zum Beispiel in Fällen von Machtmissbrauch im Theater, wo das Theater dann in der Legitimation nicht als unter Anführungsstrichen normaler Arbeitsplatz hergeleitet wird, wo auch normale Regeln des Arbeitslebens gelten, sondern als mythischen, besonderen Ort, wo einfach ob der Emotion andere Maßstäbe angelegt werden. Wie beurteilst du solche Herangehensweisen, Argumentationsmuster?
Skeptisch. Also ich glaube nicht, dass es gut ist, da so Spezialbereiche zu definieren, weil das nächste ist dann vielleicht die Bäckerei in der Nacht, weil das Nachtarbeit ist und dieses und jenes.
Oliver, du kannst doch nicht einen Künstler mit einem Bäcker vergleichen, würden jetzt die Künstler schreien.
Ja, auch zu Recht so teil, aber das Strafrecht setzt ja an bei Verletzungen, die die Gesellschaft als sehr schwerwiegend erkannt hat. Und da jetzt bei Übergriffen oder auch leichteren Körperverletzungen zu sagen, in dem Raum passiert sowas einfach, ich glaube nicht, dass das heute noch vertretbar ist. Es war wahrscheinlich nie vertretbar, aber heutzutage schon gar nicht. Es gibt ja einen Spielraum der Gerichte, in allen Bereichen Situationen zu beurteilen. Und das gehört ja zu den Kernaufgaben der Richterinnen und Richter, das Gesetz auf die Einzelsituation anzuwenden. Und da ist in der Regel immer ein Beurteilungsspielraum da, manchmal ein sehr großer, manchmal ein kleinerer durch das Gesetz. Aber da quasi ein Freiticket für die Kunst, so wertvoll die Kunst und so achtenswert sie ist, auszustellen oder einen Persilschein. Ich glaube nicht, dass man das machen sollte oder kann.
Das heißt, es gilt nicht zu verwechseln, die Freiheit der Kunst mit, dass man sich alles erlauben kann in einem Umfeld, das als Kunst kodiert ist, ne?
Genau, ja. Ich glaube nicht, dass das geht.
Ist ja auch, gibt ja auch schon entsprechende Gutachten in diese Richtung, muss man ja sagen.
Ja, also ich glaube, auf die Dinge, die da notwendig sein können, dass jemand lauter wird oder dass es mehr Emotionen gibt, das wird ja durchaus zulässig sein. Ja. Das, genauso wie es im Sport zulässig ist, dass der Trainer mal nervös ist oder lauter wird oder beim Anfeuern sehr extrem ist. Das wird man sicher anders beurteilen jetzt als in einer Schule vielleicht sonst oder an einem anderen Arbeitsplatz. Aber dort, wo die Grenzüberschreitungen vorliegen, glaube ich nicht, dass man Ausnahmen machen kann.
Wir haben ja jetzt gerade einen ganz konkreten Fall in Österreich, wo viel darüber diskutiert wird, ob und in welchem Ausmaß Grenzen überschritten wurde. Nicht nur juristisch, sondern insbesondere in genau diesem Graubereich, den du angesprochen hast, ja, in Beiratskuratoriumsformen, wo man sagt, okay, man bestellt Menschen, die unter Umständen gewisse Dinge umsetzen, die dann nicht im Sinne der Freiheit der Kunst sind und so weiter und so fort. Ich spreche vom Kulturkuratorium in der Steiermark. Hast du diesen Fall verfolgt?
Ja, ganz grob. Und ich denke, es ist insofern schwierig, als es in Österreich eine Übung ist, dass politische Parteien im internationalen Vergleich eher großzügig austauschen in verschiedensten Positionen. Ja. Die Unruhe verstehe ich gleichzeitig auch.
Denkst du, dass es da auf einer juristischen Ebene irgendeine Handhabe gibt oder müssen wir das wirklich politisch debattieren?
Ich kenne jetzt die gesetzlichen Grundlagen für die konkreten Kuratoriums- oder Beiratsbesetzungen in der Steiermark zu wenig. Ich denke, dass diese Vorgänge rechtlich ganz schwer zu fassen sind. Also ich glaube schon, dass das eher politische Diskussionen sind. Die Frage einer politischen Kultur, muss es wirklich sein, dass ich immer quasi handstreichartig Gremien tausche?
Und wie stehst du als Jurist insgesamt zu dieser Zwischenschaltung von Gremien und Beiräten? Die wurden ja ursprünglich gemacht, um Entscheidungen zu objektivieren. Immer mehr haben aber den Eindruck, dass es wie so eine Art Blackboxen sind, die quasi die politischen Entscheidungsträger von der Verantwortung entbinden, wo etwas verhandelt wird, was schwer zu greifen ist und wo man eben die Entscheidungsfälle bewusst eben dieser Bewertung entzieht. Wie schätzt du das ein?
Also das, was du sagst, kommt sicher oft vor, dass man es nur scheinbar objektiviert. Wir erleben das ja auch vielfach bei ganz allgemeinen Postenbesetzungen im öffentlichen Dienst, dass diese Kommissionen, die eingeschaltet werden, quasi nur Alibi-Funktion haben und in Wirklichkeit die Verantwortung vom Entscheidungsträger wegnehmen. Ich glaube nicht, dass man es jetzt ganz pauschal sagen kann. Man muss sich wirklich wahrscheinlich die einzelnen Dinge anschauen. Grundsätzlich finde ich schon, dass Entscheidungsträger auch Verantwortung übernehmen sollen. Ich finde auch, dass vieles mehr oder weniger direkt im öffentlichen Bereich bleiben soll. Also die Ausgliederungen und Privatisierungen waren für den Staat und für die Länder, glaube ich, insgesamt teuer und haben auch dazu geführt, dass Verantwortungen nicht festmachbar sind. Gleichzeitig haben wir es im Rahmen vom Antikorruptionsvolksbegehren und von Verwaltungsinitiativen schon immer gescheit gefunden, dass zum Beispiel hohe Beamtenfunktionen schon aufgrund von Expertenkommissionen bestellt werden. Also die Justiz hat zum Beispiel den Vorteil, dass für Richterstellen, dass es da immer richterliche Kommissionen gibt, die völlig unabhängig gestellt sind. Da wird aber auch nicht getauscht, sondern da wird gewählt. Und dass die Minister, Ministerin immer gebunden ist an die Vorschläge von richterlichen Kommissionen. Und auch bei höheren Beamtenstellen wurden in letzter Zeit in Österreich immer wieder Kommissionen vorgeschlagen, wo zum Beispiel gelost wird. Es gibt einen Pool von Expertinnen und Experten. Man lost dann den Vorsitz und stellt die Kommission zusammen, um da eine Objektivierung reinzubringen. Weil im Moment haben wir vielfach die Alibi-Kommissionen. Das heißt, Minister sucht 2 oder 4 Personen aus und das soll dann die Kommission sein, die objektive Grundlage liefert. Weiß nicht, ob's, aber ich bin da auch zu wenig im internationalen Vergleich drin im Kunstbereich, um zu wissen, ob es da Best-Practice-Modelle gibt. Es gibt, glaube ich, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk schon international sehr gute Modelle, zum Beispiel von Aufsichtsgremien, wie man die zusammensetzt. Es ist wahrscheinlich immer auch Internationalisierung ein guter Zug, also 1, 2, 3 ausländische Mitglieder in Kommissionen ist normalerweise kein Fehler.
Ja, ich meine, das ist ja auch tatsächlich ein österreichisches Phänomen, dass wenn beispielsweise vom ORF ein Generalintendanten oder heutzutage GeneraldirektorInnenstelle ausgeschrieben wird, dass es überhaupt nicht zur Diskussion steht, ob sich da irgendein internationaler Medienmanager bewerben könnte, vielleicht der Netflix-Chef oder was weiß ich was, ja, sondern das ist völlig klar, dass das eine politisch paktierte Postenbesetzung ist, ne? Und da müsste es doch gerade dem Juristen grausen, oder?
Ja, dem Juristen, aber auch dem Bürger. Es ist einfach eine Unkultur, ja. Es ist eine Katastrophe. Und man sieht dort, wo es anders ist, wie im Fußball, wo ein deutscher Teamchef geholt werden kann, der zahlt dann einen hohen Preis dafür mit der Funktionärskaste, die sich rächt.
Mhm. Apropos Funktionärskaste und Systemisches. Du bist ja einer der Mitinitiatoren gewesen des Antikorruptionsvolksbegehrens und im Rahmen dieses Volksbegehrens ging es ja um unterschiedlichste Formen von Korruption und auch von einer Korruption, die gar nicht jetzt so klassisch funktioniert im Sinne von, ich gehe zu einem Beamten am Bezirksamt, lege ihm einen Hunderter hin und kriege dafür, was weiß ich was, irgendeine Erledigung schneller oder irgendeinen Bescheid schneller, sondern es geht ja um viel subtilere Formen der Korruption. Was gibt es da für Bewegungen?
Also Österreich hat, wie du sagst, heutzutage wenig Alltagskorruption, dass man dem Polizeibeamten bei der Verkehrskontrolle einen Geldschein reicht oder dass man in der Notaufnahme im Spital zunächst einmal mit Geldscheinen beginnt. Das ist bei uns Gott sei Dank unüblich und verpönt und auch nicht notwendig. Die internationalen Rankings zeigen aber, dass es im Bereich der größeren Korruption schon ein erhebliches Problem gibt und insbesondere im sogenannten Bereich der Freundalwirtschaft oder der Postenbesetzung, dass da Objektivierungen fehlen, dass da Cooling-Off-Phasen fehlen und dass, würde ich einmal sagen, in Österreich einfach ein Grundgefühl auch für Interessenskonflikte fehlt. Das, glaube ich, ist ein Grundübel der politischen Kultur.
Das ist im Übrigen auch ein Thema, das im Kulturbereich eine Riesenrolle spielt. Du hast es bewusst nicht das Wort, glaube ich, Ämterkorruption in den Mund genommen. Du hast das Freundalwirtschaft so kodiert. Das wird natürlich schon auch tatsächlich international wahrgenommen, dass sehr prominente Postenbesetzungen im Kunst- und Kulturbereich sehr verwegen vonstatten gehen und teilweise auch mittlerweile das internationale SpitzenbewerberInnenfeld fehlt, weil sich die Leute nicht mehr darauf verlassen, dass sie einem nachvollziehbaren Verfahren ausgesetzt sind. Ist das somit ein allgemeiner Trend offenbar?
Das denke ich schon, ja. Ich glaube, wir haben das Problem im Kunst- und Kulturbereich besonders ausgeprägt wahrscheinlich, aber auch in vielen Spitzenpositionen im öffentlichen Dienst, weil einfach alle Interessierten davon ausgehen, dass die Entscheidung tatsächlich hinter den Kulissen schon gefallen sei und das ist an sich eine verheerende Entwicklung.
Hängt mit dieser Entwicklung auch die, sage ich einmal, der Kompetenzverlust, der Brain Drain in der Beamtenschaft zusammen? Weil das wird ja auch oft beklagt, dass die Beamtenapparate immer weniger kompetent die Staatsgeschicke lenken können.
Also ich denke, dass wir haben einerseits, was in Österreich sehr stark fehlt, ist eine Steuerung. Der Thomas Wieser, früherer Spitzenbeamter und hoher EU-Beamter aus Österreich, hat es vor ein paar Tagen so formuliert, dass jetzt in Österreich schon wieder darüber diskutiert wird, was die Budgetjahre 2025 und 2026 bringen werden und wie man das angeht. Dass aber jede Diskussion dafür fehlt, wo Österreich 2035, 2040 stehen soll. Und das erleben wir, glaube ich, in allen Bereichen. Das heißt, es fehlen die großen Konzepte. Ich kann mich erinnern, früher haben im Justizministerium zum Beispiel natürlich die jeweiligen Minister ihre Vorstellungen skizziert. Unabhängig davon hat die höhere Beamtenschaft aber einen Plan gehabt, was wollen wir in den nächsten 10, 20 Jahren im Rechtssystem neu gestalten, verändern. Und das ist weitgehend verloren gegangen. Und das hängt sehr stark auch damit zusammen, dass die Spitzenpositionen in der Verwaltung parteipolitisch besetzt werden. Das hat sich stark geändert. Es hat zwar, Parteibuch hat es schon gegeben früher, aber die Leute haben in der Regel eine Karriere im jeweiligen Ministerium durchlaufen, sind aufgestiegen über Referenten, Abteilungsleiter, Sektionsleiterinnen. Und mittlerweile gibt es schon eine, ich glaube, die Mehrheit der Sektionschefs, das sind die höchsten Beamten in Österreich, die Mehrheit kommt schon aus Kabinetten. Das heißt, die Leute kommen oft als Quereinsteiger aus einer Partei, entweder direkt aus der Parteiarbeit oder aus ganz anderen Berufen in ein Ministerbüro und von dort als Quereinsteiger in die höchsten Positionen der Verwaltung, ohne die üblichen Beamtinnenlaufbahnen durchlebt zu haben, die auch eine Ausbildung und Dienstprüfungen und damit einen sehr großen Kompetenzerwerb mit sich bringen. Und diese Form der quasi Durchsetzung der Spitzenpositionen der Verwaltung mit Quereinsteigern, die nicht alle über ausreichende Qualifikationen verfügen, führen schon zu einem Qualitätsverlust in der Verwaltung, auch zu einer Demotivation vieler Beamtinnen und Beamter. Weil wenn man früher gut war, konnte man damit rechnen, dass man wahrscheinlich Karriere machen muss. Wenn jetzt aber ständig, und die Kabinette bestehen ja auch nicht eine Legislaturperiode aus denselben 10 Leuten, sondern da wird ständig getauscht, ständig wird jemand neu in der Verwaltung untergebracht. Das heißt, das hat auch erhebliche Demotivationseffekte auf die Beamtenschaft.
Jetzt bist du ja eine interessante Person in diesem politischen Betrieb, weil du ja zum einen als Partei unabhängig giltst, zum anderen schon ein gewisses Nahverhältnis zur Sozialdemokratie hast. Ich glaube, das ist jetzt nichts, was ein großes Geheimnis ist.
Ich habe im Ministerbüro der Justizministerin Maria Berger, die der SPÖ angehört, gearbeitet und dadurch ist klar, dass ich mit den Anliegen der SPÖ kein großes Problem habe.
Übrigens, Maria Berger war die zuständige Richterin bei den Wiener Prozessen, wo ich ausgesagt habe. Ein Apropos.
Was du ja gut aufgehoben hast.
Ja. Sie war sehr, sehr souverän und trocken vor allem. Also insofern, du kennst das schon sehr unmittelbar, bist aber jetzt nicht ganz drinnen in diesen Mühlen. Peter Hayek hat kürzlich in seinem Podcast im Orakel mal gesagt, das fand ich sehr treffend, aber auch sehr niederschmetternd, gesagt, die Parteien haben sich sehr stark zu Kaderorganisationen entwickelt. Und das war die schlimmere Festlegung, es findet so etwas wie eine Negativauslese statt. Das heißt, die was können und was wollen und sich profiliert haben, schaffen es in diesen Systemen just nicht zu realisieren, während die es draußen nicht schaffen, dort weiterkommen. Ist das auch für dich ein Eindruck, den du für die unterschiedlichsten Politikfelder, sei es jetzt Justizpolitik, Kulturpolitik, Medienpolitik, was auch immer, beobachtest?
Also ich denke, man muss immer vorsichtig sein, dass man jetzt nicht pauschal, ich möchte auch nicht pauschal die Politik oder einzelne Parteien abqualifizieren, weil ich die Politik an sich für ein extrem hartes Geschäft halte und weil ich auch finde, dass politische Parteien so extrem wichtig sind für unser System. schon allein deshalb, weil wir kein besseres haben. Und wir sehen in allen Ländern, wo große Traditionsparteien wegfallen, dass das meistens der Auslöser der Demokratiekrisen sind, die dann ins autoritäre Regime führen. Also dort, wo eine große konservative oder eine große linke Partei, Traditionspartei wegkippt, kommt meistens das Land in Schwierigkeiten. Diese Negativauslese bei den politischen Parteien, glaube ich, ist eine Erscheinung der Zeit. Ich glaube, dass weltweit die meisten Länder damit zu kämpfen haben und dass in Österreich fast alle Parteien damit zu kämpfen haben. Ich glaube, man kann das auch, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, was es da zum Teil an Vorgängern in der Politik gegeben hat, kann man die These, die wir beide oder die ich und der Herr Hayek da jetzt vertreten, glaube ich, recht gut belegen. Und es wird vielen in den Parteien auch gedämmert sein, dass das vielleicht eine bessere Personalauswahl bedarf. Und ich glaube auch, dass es zum Teil erkannt worden ist. Es gibt so wenig Anlass zu Optimismus in der Politik weltweit im Moment. Aber ich glaube schon, dass diese neue österreichische Bundesregierung jetzt ein Zeichen sein kann, dass die Politik durch das Schockerlebnis dieser Regierungsverhandlungen der letzten Monate auch einen Änderungsbedarf erkannt hat. Das wäre meine Hoffnung. Und ich finde auch die Personalauswahl, die in den letzten Wochen passiert ist, in vielen Bereichen an sich ermutigend, weil doch sehr starke Expertinnen und Experten in Erscheinung getreten sind.
Lieber Oliver, das war jetzt eine intensive, gar nicht trockene Stunde, obwohl man das ja Juristen und Juristinnen gemeinhin unterstellt. Vielen lieben Dank, dass du dich mit mir da zu diesem Thema unterhalten hast, mit mir um so viele Themen, Bereiche gekreist bist. Es war sehr bereichernd. Ich hoffe, wir haben mal wieder Gelegenheit, uns auszutauschen.
Ich danke dir sehr herzlich, Fabian.
Danke, dass ihr beim Bühneneingang vorbeigeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, in eurem Netzwerk teilt und auf der Plattform eures Vertrauens mit 5 Sternen bewertet. Feedback und Geschichten aus dem Inneren des Kulturbetriebs sind natürlich herzlich willkommen. Schreibt mir am besten eine E-Mail. Die Adresse findet ihr auf www.bühneneingang.at, Bühneneingang mit UE. Alle Nachrichten werden natürlich streng vertraulich behandelt. Dort, auf www.bühneneingang.at, gibt's auch einen Link zu Steady. Mit einer Steady-Mitgliedschaft könnt ihr diesen Podcast unterstützen und habt ein garantiert werbefreies Hörerlebnis. Außerdem lasse ich mir immer wieder neue Packages für Mitglieder einfallen. In diesem Sinne, bis hoffentlich bald am Bühneneingang.
Missing Link.